Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Diagnose Zukunft mit Maximilian Greschke, Geschäftsführer und Gründer von ReCare. Mit diesem Podcast zeigen wir, künstliche Intelligenz revolutioniert das Gesundheitswesen. Schon heute. Bist du bereit? Lass uns loslegen.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Diagnose Zukunft. Heute spreche ich mit Wolf-Christian Varos. Er ist CIO beim Universitätsklinikum Magdeburg und beschäftigt sich daher mit all den Themen, die transformativ das Gesundheitswesen gerade umtreiben. Von künstlicher Intelligenz über Robotik bis hin zu Strategie und Telematik-Infrastruktur. Und wir sprechen heute über all diese Themen und gehen ins Detail, wie man als CIO in einer Klinik gerade über diese Herausforderungen nachdenkt und versucht, diese zu lösen. Und natürlich auch, welche Rolle vor allem künstliche Intelligenz dabei spielt und wie das Ganze beim UK Magdeburg in der Strategie verankert ist. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Lasst doch ein Like da oder abonniert den Kanal, wenn euch das Ganze gefällt. Und ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wolf, super schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Bist du gut nach Berlin gekommen?
Super, kannte den Weg ja noch vom Elisabeth-Vinzenz-Verbund, wo ich ja mal tätig war. Weiß der, 5 Jahre die Tour gemacht. Frühs hin, abends zurück. Daher war das ein Selbstläufer. Danke, froh hier zu sein.
Du bist gerade CIO beim Universitätsklinikum Magdeburg. Kannst du uns zum Einstieg einmal erklären, wie bist du eigentlich ins Gesundheitswesen gekommen und warum beschäftigst du dich mit den Themen, mit denen du dich heute beschäftigst?
Totaler Klassiker und hat super viel mit analogen Prozessen zu tun. Tatsächlich war der Einstieg ins Gesundheitsbereich so, dass es über eine Zeitungsannonce gelaufen ist, damals als ausgeschriebener Clusterleiter für die Gesundheitsmanagement Elbe-Fleming. Das war ein Verbund von 5 Krankenhausstandorten in Sachsen-Anhalt plus Beutzenburg. Und dieser Verbund gehörte damals oder wurde damals übernommen von Rhön Klinikum AG. Und da habe ich mich ganz, ganz klassisch beworben auf eine Zeitungsannonce, die 2-mal geschaltet wurde.
Und ganz ursprünglich kommst du aber aus einer anderen Industrie, oder?
3 Industrien momentan schon Erfahrung sammeln dürfen in der Ausbildung in der Telekommunikationsbranche beim Rosa Riesen, dann über verschiedene Umwege und Studiengänge nach Australien, eigentlich geplant für ein halbes Jahr, denn knapp 5 Jahre da gewesen, IT-Manager für Audi Australien, also Automobilbranche, und dann über den Bereich Softwareentwicklung in München, über die Zeitungsannonce dann wieder Richtung Heimat zurück nach Magdeburg.
Und was fasziniert dich sozusagen an dem Gesundheitswesen und der IT, vor allem im Krankenhaus, was ja schon, ich sag mal, ein sehr spezieller Bereich ist, gerade wenn du auch in andere Branchen reingeschnuppert hast vorher?
Also damals war es tatsächlich so, dass ich über diesen Part Gesundheitswesen nicht groß nachgedacht habe, war in der Telekommunikation, war in der Automobilindustrie und dachte mir, Ähnliches vorzufinden im Gesundheitswesen. War dann natürlich im ersten Moment erschüttert, war tatsächlich, wenn man zurückblickt, vor 15, 16 Jahren absolut naiv. Klar, kann man jetzt sagen, ist nicht schlimm. Und war mit den vielen Silosystemen und den fehlenden Konnektivitäten schon zur damaligen Zeit absolut überfordert. Und es hat mich schon eine Weile gebraucht, um tatsächlich da auch Fuß zu fassen, um das Verständnis zu erzielen. Und rückblickend war es gut, hätte ich es vorher gewusst, hätte ich mir wahrscheinlich anders überlegt.
Ja, das ist irgendwie das Faszinierende an der Branche, gell? Ich habe viele erlebt, die, wenn sie so zurückdenken, sich das vielleicht nochmal überlegt hätten, was schon sehr herausfordernd ist. Gleichzeitig, wenn man einmal drinsteckt, irgendwie bleibt man dann auch dabei.
Absolut, gibt eine Menge zu bewegen. Das war damals auch der Fokus, hängt natürlich auch immer mit den Menschen zusammen. Der mich damals eingestellt hat, Thomas Wüstner, heute auch noch gut in Verbundenheit, auch im Gesundheitssystem. Und so ging es halt auch weiter, dem Weg auch gefolgt und verschiedene Verbünde kennenlernen dürfen, verschiedene Übernahmen mitmachen dürfen. Aus meiner Sicht immer positiv ausgegangen. Lag natürlich viel daran, dass meine direkte Führungskraft immer jemand war, der mich auch gefordert, gefördert hat. So ehrlich muss man sein, ansonsten wäre ich heute sicherlich nicht in der Funktion, in der Rolle, in der ich bin. Und dafür bin ich auch dankbar.
Jetzt sind in deinem Aufgabenbereich als CIO ja eigentlich all die spannenden Transformationsthemen drin, die uns gerade alle irgendwie in der Branche umtreiben. Ich würde ganz gern so ein bisschen mit dem Thema Daten und Interoperabilität starten. Du hast es gerade schon gesagt, traditionell viele Silosysteme. Ich habe das selber jetzt über das KZG auch viel erlebt. Ganz viele Häuser haben versucht, Interoperabilitätsplattformen zu etablieren. Die allermeisten kämpfen sehr stark damit. So richtig viele funktionierende CDRs gibt es in Deutschland noch nicht. Was ist so dein Blick auf den Status quo, was Datenstrategie und Interoperabilität angeht? Und macht es überhaupt noch Sinn, vielleicht die, ich sag mal, alten Wege zu gehen, die wir alle jetzt schon seit vielen Jahren versuchen zu gehen?
Also aus meiner Sicht macht es genau jetzt Sinn, neue Wege zu bestreiten, weil sonst kommen wir immer beim alten Ergebnis raus, dass da heißt, wieder ein anderes Produkt, eine Insel mit viel Bedarf, die Konnektivität herzustellen zu allen bestehenden Lösungen, mit sehr viel Aufwänden diesbezüglich, monetär sehr viel Gelder, meistens nicht das Know-how in-house verfügbar zu haben. Und deshalb ist es für mich schon klar, dass der Weg in eine ganz andere Richtung geht. Persönlich, das ist meine Meinung, ist es eher plattformorientiert plus eine Art Best of Breed für die entsprechenden Prozesse. Das ist das, wovon ich stark überzeugt bin. Und letzten Endes war ja KZG schon ein Treiber, der das zumindest Bewusstsein erstmal geschärft hat, sag ich mal, Krankenhäusern, die jetzt vielleicht nicht 800, 900 Maximalversorgerbetten hatten oder im universitären Umfeld gab es ein Stück weit eine Unterstützung, dass sie wussten, woran kann ich mich orientieren, was macht Sinn. Auch ein bisschen das Startkapital dazu. Natürlich wusste man damals schon, diese Themen müssen sich auch später rentieren, weil ich muss sie ja weiter betreiben ohne weitere Finanzierung. Und das ist das, was wiederum jetzt ein bisschen in Schräglage erreicht bei manchen. Und was natürlich da aus meiner Sicht negativ einherging, ist, dass wir vielleicht zum damaligen Zeitpunkt vom KZG noch nicht die Player am Markt haben, teilweise, die wir jetzt haben, die auch in dem Bereich Plattformorientierung denken. Und das Zweite, was sicherlich schwierig ist, bei den vorhandenen Kapazitäten bei den Dienstleistern selber, als auch bei den Unsicherheiten, wer übernimmt wen, wenn man das Thema Oracle, ISH und so weiter angucken, platzt da eine Bombe nach der anderen, Vertrauen wird verspielt, das ist immens schwierig, die aus meiner Sicht richtige Entscheidung für den Standort, für das Haus oder auch darüber hinaus für eine Region zu denken. Und das sind sozusagen die Herausforderungen, von denen wir stehen. Und aus meiner Sicht ganz klar plattformorientierter Ansatz, freie Programmierstücke, sodass ich selbst dort ein bisschen in den Maschinenraum eingreifen kann und ich nicht in die Bredouille komme, jedes Mal über die Mautbrücken der Konnektivität zu gehen und auch Monate zu warten zur Realisierung.
Wenn du jetzt sagst, Plattformansatz, insbesondere was sozusagen die Datenhaltung angeht, glaubst du, dass sozusagen das KISS so eine Rolle übernehmen kann in Teilen? Oder siehst du da eher andere spezialisierte Lösungen, die sich wirklich als CDR oder als Interoperabilitätsplattform mit Data Warehouse oder in ähnlichen Konstellationen positionieren?
Eher das Zweite, also dieser aus meiner Sicht klassische Weg, das wäre zwar toll, wenn man dieses hätte, verbunden mit einer Interoperabilität, wo man Best-of-Breed-Ansätze eben fahren kann. Das ist zumeist nicht der Fall. Wir haben auch noch das Thema, dass wir neben den Silos natürlich auch dann die Silos der Datenhaltung eben haben, was eine weitere große Herausforderung ist. Deshalb ist das aus meiner Sicht schon so, wie von dir beschrieben, eher der zweite Weg, dort zu schauen, wie ich das Thema Daten zusammenkriege, sodass ich weiß, die Daten, die ich habe, sind korrekt und die Daten spielen einem miteinander zu. Wir haben das ja sehr häufig in den Themen, dass ich sage, ich habe Daten, auf die ich eben belastbar gucke, meist retrospektiv. Und der Weg geht ja eher hin, predictive, live dort reinzuschauen und vor allen Dingen auch verschiedene Daten miteinander eben zu verknüpfen, die es momentan einzeln gibt. Also Textdaten, visuelle Daten, Genomdaten, dass man das eben zusammenbekommt. Und dann spielt ja auch noch KI, Robotik auch noch eine Rolle. Also es sind schon viele Bausteine, die da gut zusammenkommen müssen. Und deshalb gibt es für mich aber auch gleichzeitig nicht das Rezept für jedes Haus, sondern das ist tatsächlich individuell und der plattformorientierte Ansatz, den ich jetzt aus meiner Sicht favorisiere mit den Erfahrungen, muss nicht unbedingt für jedes Krankenhaus von 100 Betten bis 1500 Betten irgendwie gleich sein. Da muss man schon nochmal variieren und muss adaptieren, was da am meisten Sinn macht und wie man Preis-Leistung eben gegeneinander dort setzt, sodass das bestmögliche Ergebnis ja für den Patienten rauskommt. Das ist ja das, wofür wir das Ganze machen und das ist ja das Sinnhafte.
Ich glaube, das ist auch immer nochmal ganz wichtig zu betonen, dass ein Ziel sozusagen am oberen Ende der Strategie steht, damit das Ganze kein Selbstzweck wird. Insofern finde ich das super cool, dass du es nochmal jetzt auch betonst. Wenn die meisten Häuser da konkret drüber nachdenken, ist mein Gefühl, dass die konzeptionell auf der sozusagen strategischen Ebene das relativ klar auch so sehen, aber ganz viele strugglen dann ein bisschen damit, in der Praxis diesen Schritt zu machen, wo sie nach und nach sozusagen die Daten in diese Datenplattform bekommen, weil in der Praxis natürlich alle irgendwie im KISS erstmal weiter dokumentieren und einfach diese Schnittstellendurchlässigkeit nicht da ist, um überhaupt selbst ein Data Warehouse zu befüllen. Hast du da Tipps oder Ansätze, wie du in der Praxis daran gehen würdest?
Tatsächlich kann ich nicht alles teilen, was du sagst. Meine Erfahrungen sind eher so, dass meist schon das Fehlen einer Strategie vorliegt. Wenn man jetzt mal sagt, okay, worauf basiert denn eine Strategie? Oder häufig sagt man Digitalisierungsstrategie. Oder der Klassiker ist, Chefarzt kommt und sagt, ich brauche KI. Ja, gute Gegenfrage, ich sag mal, wie viel Kilogramm?
Ja.
Ja, das ist absolut verständlich. Es wird sehr häufig eine Tool-Diskussion geführt, anstatt letztendlich prozessual und dann weiterzuschauen. Also daher ist meine Erfahrung tatsächlich die, dass es erstmal Sinn macht, sich über eine Unternehmensstrategie im Klaren zu sein, wenn ich das habe, entsprechend mit Zielbildern in verschiedenen Geschäftsbereichen, Verwaltung, als auch Pflege, als auch Ärzteschaft zu gucken, wo wollen wir wirklich stehen, diese Zielbilder auch zu beschreiben, also ganz simpel auf einem A4-Blatt Papier, um dann zu gucken, wie kann ich das Ganze operationalisieren. Und zweifelsohne ist es eben so, dass die Prozesse, die heutzutage im Krankenhaus sind, ja, größte Logistikunternehmen eigentlich immer, dass ich dann schauen muss, wie kann ich diese umsetzen, wie kann ich diese priorisieren, wie kann ich diese unterschiedlichen Bausteine Sichtweise aneinander bringen. Ganz klar auch nochmal Priorisierung aufgrund von nicht vorhandener Gelder oder zumindest nicht ausreichend genug und nicht nur ausreichender Gelder, sondern auch Ressourcen. Das ist das nächste Thema, wie Menschen, die es eben umsetzen. Thema Change kommt auch im Arztstudium vor, als auch in keinem BWL-Studium in dem Maße, wie man es jetzt bräuchte. Das sind alles nochmal weiche Faktoren und wenn man das zusammenbringt und das ist das, wo wir jetzt als, wenn ich jetzt die Universitätsklinikum Magdeburg nehme, mit der Fakultät zusammen uns auf den Weg begeben, sodass wir Mitte des Jahres das Vorliegen haben, inklusive einer KI-Strategie, die dort rausfällt, inklusive KI in Verbindung mit Robotik, weil wir unter anderem den Neubau auch komplett neu denken müssen, wie eben Wege sind, wie eben Robotik eingesetzt werden kann für eben Bewegung, Logistik, Prozesse. Wenn man das zusammen hat, ich glaube, dann hat man eine gute Chance, das zu machen, aber da braucht man natürlich auch immer willige Menschen, die da eben das on top eben schultern. So ehrlich muss man sein, das ist alles das, was on top eben geschultert wird, was zu dem normalen täglichen Geschäft dazukommt. Und nach wie vor ist es so, dass eine Krankenschwester auch einen Arzt meist interessiert. Läuft die Maus, geht es, funktioniert das alles? Und eher das Strategische nach hinten geschoben wird und das erst dann Betrachtung findet, wenn man eine normale Basis geschaffen hat. Und das ist auch häufig ein Punkt, wo man jetzt schon weiß, dass die Systeme, bei uns ist es eben Medico an der Stelle, doch enorme Schwachstellen hat, einfach bedingt historisch. Alle kommen aus dem Abrechnungssystem. Die Frage war ja auch nochmal, bleibt das KISS, bleibt es nicht? Aus meiner Sicht bleibt ein rudimentärer Anteil bestehen, dass einerseits Dokumentation und dann die Schnittstelle zur Abrechnung entsprechend und zur Aufnahme gestaltet und der Rest sollte aus meiner Sicht so sein, dass es modular abdockbar ist, ohne große Probleme, sehr niederschwellig auf bestehenden Interoperabilitätsplattformen. Und das wäre sozusagen die Sichtweise. Aber für mich klar, Unternehmensstrategie, Digitalisierungsstrategie einbezogen, eingebettet in KI und Robotik. Und das Ganze zusammenzukriegen, da ein Konzept zu erarbeiten und zu sagen, das ist das, was wir die nächsten 5 bis 10 Jahre machen. Und gleichzeitig zu sagen, und das sind die Themen, die wir aber auch lassen. Das ergibt für mich die einzige Chance, da wirklich mit den Prioritäten reinzugehen, weil alles kann ich nie machen. Und deshalb muss ich sozusagen dort in die Abstimmung gehen.
Ja, finde ich auch super spannend, dass du das nochmal betonst. Tatsächlich ist das auch eine Diskussion, die wir intern bei Recare immer haben. Eine gute Strategie ist eigentlich nur dann gut, wenn auch ganz klar ersichtlich wird, was man nicht machen will und dazu dann auch stehen kann, weil man ansonsten immer wieder in diesen Modus kommt, dass man Zeit dafür aufwendet, sich irgendwas anschaut, irgendwie Unruhe in der Organisation entsteht, weil wieder irgendjemand eine Idee hat, das wieder halb verfolgt wird. Ja. Also finde ich auf jeden Fall gut, dass du das so sagst.
Genau, aber macht es auch schwierig, weil natürlich die Sichtweisen auch unterschiedlich sind. Ja, meine Sichtweise, nicht richtig oder falsch, wie die eines Chefarztes, Kaufmännischen Direktor, Fakultät, Forschung, Lehre ist auch ein großer Part, der da auch noch mit andockt bei uns. Wir haben zum Beispiel ein Datenintegrationszentrum, die massiv sich natürlich darüber beschweren, aus meiner Sicht auch zu Recht, sehr schwer an die Daten ranzukommen. Da sind immer meist mehrere Monate erforderlich, um die entsprechenden Daten aus den klinischen Systemen, Subsystemen eben rauszuziehen, um Forschung und Lehre anständig betreiben zu können. Und für mich auch ein wichtiger Baustein, Forschung, Lehre, neue Behandlungsansätze zusammenzubringen im Krankenhauskontext, um zu sagen, dass beides ist letztendlich die Win-Win-Situation für die Patienten. Und dafür brauchen wir auch riesige Mengen an Daten. Erreichen meist nicht die Daten eines einzigen Uniklinikums aus. Wenn ich das Thema seltene Erkrankung habe, was bei uns jetzt auch einen großen Schwerpunkt hat, dann muss man schon schauen, wie man diese Datenbestände abgleicht, um eben zu schauen und zu gucken, wie man der Situation und wie man den Patienten eben am besten helfen kann.
Ja. Was ich in der letzten Zeit so ein bisschen wahrnehme, ist, dass es so einen Trend gibt von verschiedensten Unternehmen, eben um irgendwie diese Interoperabilitätshürde zu KISS-Daten zu überspringen, so einen Trend zu Datenbankkonnektoren gibt. Hast du da eine Meinung zu? Ist das für euch in der klinischen Praxis ein gangbarer Weg oder lasst ihr da lieber die Finger von?
Datenbankkonnektoren tatsächlich... bin ich da auf dem Auge noch blind? Also daher, vielen Dank schon mal, der Austausch schon mal was gebracht, nicht intensiv mit beschäftigt, selber kommen wir auch aus der Datenbankwelt. Das ist natürlich was, neue Ideen, sag mal, anschaubar ist es. Mein Bauchgefühl, ja, ohne dass ich jetzt irgendwie Kennzahlen fährte, steht eher dafür, dass ich selber meine kompletten Schnittstellen so handeln kann, wie früher gab es mal einen Pax-Anbieter, einen Namen will ich nicht nennen, aber der war halt anders als andere. Da hatte ich halt einen Administrator, der das halt in Fingerschnipsen machen könnte und so stelle ich mir das eher vor. Und halt niederschwellig mit wenig Know-how, was man benötigt an der Stelle bei Datenbankkonnektoren. Datenbanken sind schon komplex an der Stelle, stelle ich mir schon wieder vor, dass es vielleicht ein Tuck komplexer sein könnte. Aber wie gesagt, würde ich gar nicht ausschließen, würde ich mir anschauen, ist ein guter Hinweis, das einfach nochmal mit einzubeziehen, um zu gucken, ob das eine Möglichkeit sein kann.
Ansonsten genau das, was du gesagt hast, diese ganze Low-Code, No-Code-Bewegung, die nimmt jetzt ja auch gerade durch die Möglichkeiten, die mit KI dazugekommen sind, nochmal deutlich zu. Ich hatte hier auch die eine oder andere Klinik, die gesagt hat, die spielen da schon mit verschiedensten Tools herum, wo man auch Services ganz leicht miteinander verknüpfen kann. Ja. Also N8N oder Zapier. Und ich glaube, da werden wir in der Zukunft noch ganz, ganz viel sehen, weil das natürlich gerade für so ein Umfeld in der Klinik, wo man hohe Budgetrestriktionen hat, super geeignet ist, um einfach pragmatische Lösungen zu finden. Scheitert, glaube ich, heute noch meistens daran, dass sich eben die klinischen Systeme nicht richtig an solche Services andocken lassen, ohne da doch nochmal einen höheren Entwicklungsaufwand zwischendrin zu haben.
Bin ich d'accord, weil ich Abhängigkeiten gegenüber den Silosystemen habe. Aber das, was du sagst, ich kann das total begründen. Ich saß am Anfang der Woche Montag völlig verdutzt in einer Projektbesprechung, wo ein Arzt, der gleichzeitig nicht nur ein guter Arzt ist, sondern auch hobbymäßig programmiert ist, wo ich sage, unglaublich, mir ein Dashboard auflegt und sagt, also neurovaskuläres Netzwerk in Verbindung mit den Kliniken, mit denen wir die Verträge haben. So stelle ich mir das zukünftig eigentlich vor, weil es bestehende Lösungen nicht gibt. Und fühlte ich mich schon überrannt, Blockchain-Technologie angewandt, auf dem MacBook, war ich natürlich total perplex, habe gesagt, na klar, das ist total klasse, wiederum aber kein Standard und die Frage ist, wie kann man solche Ambitionen nehmen und sagen, das ist total klasse und in die bestehenden Strukturen mit einbinden. Das ist ein bisschen die Herausforderung, die besteht vor allen Dingen bei uns, die jetzt vor der Herausforderung KISS-Wechsel stehen.
Ja.
Zu gucken, ab wann mache ich einen Cut und sage keine weiteren Aufwände. Aber andersrum, wenn den Jungs und Mädels das in Daily Business eben so hilft, ja, dann doch nochmal zu schauen, wie bringe ich es doch irgendwie noch an die bestehenden Systeme ran. Das ist auch wieder unglaublich schwierig. Wir haben halt zwei Kliniken, die wir momentan noch in die Universitätsklinikum migrieren.
Ja.
Das sind nochmal zusätzlich 1000 Mitarbeiter. Wir haben mittlerweile knapp 6000 Mitarbeiter und sind da relativ groß und zwei Silosysteme. Auf der einen Seite eins in CGM und auf der anderen Seite haben wir halt Orbis an der Stelle völlig wertfrei. Das innerhalb von wenigen Kilometern Luftlinie. Das sind natürlich Synergien, die wir da nicht heben können, um mit der bestehenden IT-Mannschaft diesen gesamten Zoo, der dann eben kommt, auch so nicht weiter betreuen können. Das heißt, Standardisierung, Homogenisierung, Konsolidierung steht an erster Stelle. Gleichzeitig die Sicht auf die gesamten Prozesse. Das ist das, was aus meiner Sicht nicht nur im Bereich IT-Medizintechnik bei uns noch ein bisschen schwerfällt, auch mit der Dokumentation. Ich glaube, das ist immer was, wo man Hilfe benötigen kann. Aber das ist auch so meist die Thematik, warum man erst in Tools denkt, anstatt auf die Prozesse zu gehen, weil da muss man sich wirklich damit beschäftigen und das ist Aufwand und das nebenbei, da haben wir halt immer wieder diese Schere. Schäffert sagt, nennt ihr mir die Tools, die gut funktionieren und wir sagen immer von der IT, Mensch, das können wir machen, aber Der Rest ist subjektiv. Ob ihr damit erfolgreich arbeitet oder nicht, hängt an vielen anderen Bausteinen. Ja, und so ist es auch, wir sind Kreisel.
Ja. Wie geht ihr denn an das Prozessthema organisatorisch ran? Habt ihr da spezielle Prozessmanager, die sich damit beschäftigen, wirklich Prozesse zu mappen, zu schauen, sind die in den einzelnen Kliniken sozusagen homogen, gibt es Unterschiede, oder ist das eine Teil-Responsibility auch von euren IT-Leuten? Wie setzt du das organisatorisch auf?
Also momentan ist der Stand eher so, dass es nicht ganz befriedigend ist, weil es an verschiedenen Stellen Personen gibt, die das teils mitmachen, nach bestem Wissen und Gewissen und auch gar nicht böse gemeint, das Thema zu zentralisieren und für eine einheitliche Qualität zu sorgen, die Menschen an die Hand zu nehmen und zu wissen, ich führe dich durch den Prozess. Es ist ja häufig so, dass wenn man einen Chefarzt oder eine Pflegekraft fragt, die haben das alles im Kopf, ja, aber die wissen natürlich nicht, wie das in dem Business Process Modeling runterzuschreiben ist. Und vor allen Dingen braucht man dann noch 2, 3 Ansätze und Hilfestellungen, wie man das denn vielleicht nochmal komplett neu denken kann. Und da braucht es Leute, die das machen, die das können, die raus aus der Box gehen, vor Ort gehen und diese Prozesse durchgehen. Da sind wir gerade dabei, im Vorstandsbereich 3 bei uns dieses Know-how aufzubauen, jetzt auch zentral beim Ärztlichen Direktoriat. Weil wir merken, wir kommen ohne eine Struktur, ohne ein Vorgehen, was identisch ist, denn irgendwann nicht mehr weiter. Das ist ähnlich wie beim zentralen Projektmanagement. Das hat auch bei vielen Kliniken gedauert. Braunschweig war das, wo ich es zum ersten Mal wirklich positiver erlebt habe, aber das Ganze kam auch mit der KZG-Thematik und das ist auch bei uns fest verankert in Magdeburg und so muss auch das Prozessmanagement dort sein und das natürlich ineinandergreifen mit den Projekten. Ja, also das kann man gar nicht auseinanderziehen.
Jetzt hast du vorhin schon das Thema KI auch einmal angeschnitten. Wenn wir über das Thema Daten sprechen, dann finde ich, kommt man intuitiv sehr schnell dazu, sozusagen zuerst über die Daten nachzudenken und darauf basierend dann KI-Anwendungen zu denken. Gleichzeitig sehen wir in der Praxis auch, dass Möglichkeiten mit KI natürlich eigentlich auch sehr gut neuen Rückfluss an Daten in eine zentrale Architektur ermöglichen können. Sei es, weil ich über Speech-to-Text-Modelle irgendwie ein Gespräch aufgenommen habe, daraus ein strukturiertes Datenobjekt mache und das zurückführe, sei es, weil ich ein PDF irgendwie durch ein multimodales Modell in strukturierte Daten umwandle und zurückführe. Ist das ein Teil eurer Datenstruktur, darüber nachzudenken, eurer Datenstrategie, wie ihr sozusagen auch diese neuen Datenquellen sozusagen nutzen könnt?
Ja, absolut. Du hast ein paar Dinge angeschnitten. Auch das ist jetzt noch nicht ganz orchestriert. Also höchstwahrscheinlich der Größe geschuldet, Forschung, Lehre. Da gibt es ein paar Dinge, die sich dann auch wirklich überschneiden. Dieses Thema Text-to-Speech ist etwas, was aus meiner Sicht ganz wesentlich sein wird. Ich sehe das in naher Zukunft tatsächlich so, dass ich die Dokumentation nicht mehr händisch befülle. Gestern Abend Vorstandssitzung gehabt, wo ich einfach sage, 49 Seiten Transkription kurz durchjagen lassen, sagen, pack mir das Wesentliche raus, mach die Aufgaben fertig. Das funktioniert bestens und das wird auch im Gesundheitswesen sehr gut funktionieren. Da gibt es unterschiedliche Varianten, die wir probieren. Dann haben wir das nächste Thema der intelligenten Arztbriefschreibung, wo wir dann auch strukturierte Daten natürlich im Outcome haben. Viele sagen, eigentlich ist das schon überholt, weil die denken schon komplett ohne Arztbrief weiter an der Stelle, wo die Daten dann eben vorgefiltert nur noch dorthin geschickt werden, aber rein ohne diese klassische Arztbrieffunktion. Also das gibt viele Themen. Für mich ist aber ein Punkt noch viel wichtiger. Und zwar, häufig habe ich das Thema, wenn ich Daten habe, dass ich nicht immer zu 100% sicher bin, ob diese Daten korrekt sind. Diese Validierung von Daten, dieser Abgleich von Daten, das ist für mich ein wesentlicher Part und gleichzeitig die Konnektivität der Datenquellen untereinander. Mach mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt zum Beispiel lesen, dass Abwasser von Städten untersucht werden und Rückschlüsse gezogen werden auf Grippevolumina, die denn auf die Stadt zurollt oder ähnliches, dann frage ich mich, wie man diese Datentöpfe miteinander verknüpfen kann, ähnlich wie mit Wetterdaten, damit ich prädiktiv sagen kann, okay, letzten 20 Jahre weiß ich genau, was ich im Januar, Februar, März an Aufwände hatte in der zentralen Notaufnahme, an Knochenbrüchen etc. Das sind so die Themen, wo ich mich frage, wie kriegen wir das zusammen? Und wenn ich dann eben noch in andere Bereiche gucke, wo es schon digitale Zwillinge gibt, gibt ja einige Länder, die da im Gesundheitswesen schon sehr, sehr weit sind, ist das natürlich dennoch der Punkt, wo man sagt, wie kriegt man das eben zusammen? Und auch dieses Genom oder beziehungsweise das, was dort an der Stelle passiert, also sprich DNA-Entschlüsselung etc. pp. Sind auch Themen, mit denen wir uns natürlich beschäftigen, die zukunftsmäßig, an die man nicht vorbeikommt. Und die ganz große Frage ist, wie kriegt man die Daten valide, wie lässt man die zusammenarbeiten und wie geht man mit dem Outcome um?
Ich finde, was man gerade schon merkt, ist, wie unglaublich komplex in der Breite diese ganzen Themen eigentlich sind. Von sozusagen Genetik, Daten, über Robotik, die klinischen Kernprozesse. Wie handhabt ihr das, diese Komplexität sozusagen zu managen? Versucht ihr sozusagen jeweils die Verantwortung einzelnen sozusagen organisatorischen Einheiten zu geben für diese Themen? Oder wie macht ihr das?
Das ist tatsächlich gemischt beim Thema Robotik, wo wir erstmal den Robotik-Schwerpunkt schon in der Uni Magdeburg immer hatten, auch mit allem, was dazugehört. Robotik, denkt man natürlich immer an die Klassiker im OP-Bereich. Das geht jetzt weiter in dem Bereich, wo Roboter eben Sterilgut auspacken sollen als Use Case, wo Roboter denn zukünftig logistische Arbeiten verrichten sollen. Da können wir auch mal gucken, was momentan die Roboter am Markt jetzt schon können oder demnächst, wenn ich jetzt mal eine Marke nehme, amerikanisches Unternehmen, wo ich weiß, da wird demnächst was auf dem Markt sein, was erschwinglich ist, wo man einfach sagt, da braucht man ein gewisses Investitionsvolumen. Das versuchen wir uns dann über den Vorstand jetzt auch für die nächsten 5 bis 10 Jahre im Rahmen der Strategie eben zu sichern, weil wir der festen Überzeugung sind, wenn wir von vorne bei diesen Themen mitspielen können, haben wir eine gute Chance, dass die Lernkurve sehr hoch ist und wir das Wissen schnell mit einbringen können, sodass es gewinnbringend ist. Und das ist zum Beispiel ein Thema Robotik, wo wir ganz klar sagen, das muss verankert werden, weil das wird nicht sofort den Benefit geben. Wir werden viele Hürden erleben und da spreche ich noch gar nicht über Regulatorik, sondern einfach nur im Daily Business, ja. Und bei den anderen Themen ist es tatsächlich so, dass wir jetzt im Rahmen der Strategie versuchen, das zu bündeln. Eins ist klar, dass weder die IT alleine noch einem Vorstandsbereich, der Unternehmensentwicklung oder Projektprozessmanagement macht, das alleine stemmen kann, sodass da ein hoher Kommunikationsaufwand besteht. Und tatsächlich sind das ja auch viele neue Themen, wo man jetzt nicht auf Menschen zurückgreift, die das schon 25 Jahre gemacht haben. Ja, wie einen klassischen C-Programmierer, ja. Ich brauche mal einen. Ja, und dann gibt es da jemanden mit viel Erfahrung, auf den ich zurückgreifen kann. Das sind ja alles neue Themen. Und das Spannende und gleichzeitig aber das Herausfordernde ist halt alles ineinander greift, dass halt nichts mehr nebeneinander betrachtet werden kann. Und das macht es aber auch schwierig. Ja, das heißt, zusammenfassend, wir haben da noch nicht wirklich den Masterplan, den wir jetzt da vorlegen und sagen, jawohl, das ist es, alles total easy, sondern wir arbeiten uns in den Feldern rein, aber wir beschäftigen uns damit intensiv. Und mit Abstimmung der Strategie wird es dann nochmal so, dass wir uns im großen Rahmen damit abstimmen und dann auch gleichzeitig sagen, dass wir da hinkommen und sagen, das sind die Top-3-Prioritäten und da werden wir entsprechend Verantwortlichkeiten festlegen und auch Ziele, KPIs, was alles dazu gehört.
Jetzt nehmt ihr Robotik ja sehr ernst, so wie es sich anhört. Habt ihr das Gefühl, dass das heute schon klar einen positiven Return on Invest hat oder ist das noch eine Phase des Ausprobierens, wo man eigentlich die Use Cases, die jetzt wirklich nachhaltig wirtschaftlich betreibbar sind, vielleicht auch für kleinere Häuser, wo man die noch sehr stark suchen muss?
Ja, wenn man sich das weltweit mal anschaut, Robotik, also da müssen wir wieder wegkommen, dass wir nur über diesen OP-Roboter nachdenken, ja, oder auch nur über den Optimus, ja, nachdenken, ja. Sondern da gibt es ja zwischendurch viele. Ja, ich habe zu Hause ganz niederschwellig irgendwie so einen Saugroboter, wo ich sage, ja, das hat für mich schon Return on Invest. Ja. Ja. Da gibt es aber auch bestimmte Hürden. Ja, wenn ich da zum Beispiel über 2 Etagen bin und so, weiß man alles, brauche ich schon 2. Also ähnliche Konstrukte gibt es ja jetzt. Wir wollen nur sicherstellen, dass wir, und da sind wir uns völlig im Klaren, dass das ein Return on Invest bietet. Ich nehme mal das Thema Logistik, wo ich einfach einen Roboter habe, der nicht müde wird in repetitiven Aufgaben, die er eben durchführt. Das ist ein Riesenvorteil. Ehe der aber selber über einen Campus von A nach B läuft oder ein Krankenbett transportiert oder Blutkonserven oder. Ich glaube, das ist noch ein Stück weit mehr, woran wir denken müssen. Unser Ziel ist es, insbesondere bei dem großen Thema Neubau von über 1 Milliarde bis 2035, dass wir überlegen, wie wir diese Konzepte jetzt schon möglichst mitdenken. Und das ist echt eine Herausforderung, weil es auch kaum Planer gibt, die eben auch da in die Glaskugel schauen können und sagen, na klar, in 10 Jahren, da braucht ihr nur da noch eine Ladestation, da eine Ladestation, machen wir den Gang breiter. Also das sind so die Klassiker. Aber ich glaube schon, dass es auch in dem Bereich schon Themen gibt, ja. Also die können Blumen gießen, die können Wäsche waschen, die können bügeln. Also das ist im Haushaltsbereich, Consumerbereich schon eher greifbar. Aber das war schon immer so. Das war auch bei diesen mobilen Geräten wie beim iPhone so.
Ja.
Und die Use Cases für die Industrie werden kommen. Meine Vermutung ist nur, dass das momentan eher getrieben ist in einem völlig anderen Bereich, wo der Fokus drauf gesetzt wird, nicht im Gesundheitswesen. Ja. Das wird helfen, aber das ist der Pferdefuß dran. Wenn ich Rüstung anschaue, dann war das schon immer bei Technologien was, wo doch mehr Geld reingeflossen ist, wo die Entwicklung aber auch danach genutzt werden könnte. Aber es ist natürlich eher ein unschöner Part, jetzt gern andersrum.
Glaubst du denn, dass mit diesen sich anbahnenden Durchbrüchen bei den humanoiden Robotern da auch für das Gesundheitswesen viele Use Cases ergeben?
Ja, zu 100%. Insbesondere Pflegebereich, insbesondere Logistikbereich. Da wird es genug Themen geben. Und das andere sind ja nicht Humanoide, da sind ja die KI-Agenten, die im Verwaltungsbereich schon Dinge machen können. Und du hast vorhin darüber gesprochen, Text-to-Speech. Also für mich ist das alles mit ein Stück weit Robotik, bis wir wirklich dahin kommen, dass wir dort eine selbst generierende KI haben, die wirklich aus den Erfahrungen selbstständig lernt und nicht nur aufgrund von sehr gut, sehr cleverer Algorithmik oder viel Erlerntem.
Wenn wir zu KI gehen, wir waren vorhin bei den, jetzt springe ich ein bisschen in den Themen, aber das ist mir gerade nochmal so in den Kopf geschossen. Ist nämlich tatsächlich auch ein Punkt, der uns sehr umtreibt. Mhm. Wir haben ja auch darüber geredet, was machen wir jetzt mit dem neuen Kapital.
Ja.
Wir überlegen, wie wir die ganzen Daten, die wir generieren für unsere Kunden, also sowohl in Ambient Listening, Speech-to-Text-Use-Cases und so weiter, wie wir die für unsere Kunden relativ individuell weiterverwertbar machen.
Mhm.
Und zum Schluss, jeder weitere Verarbeitungsschritt von diesen unstrukturierten Textblobs ist ja in der Regel LLM-basiert, mit einem Prompt.
Ja.
Und wir stellen uns ganz aktiv die Frage, aus Qualitätsgründen sozusagen, soll man diese Prompts sozusagen nur intern erstellen und sozusagen spezielle Use Cases anbieten, dafür aber eben mit entsprechenden Guardrails, mit einer entsprechenden Evaluation der Qualität, wo man also auch sagen kann, das erfüllt tatsächlich diesen Use Case auch ohne, dass da relevante Fehler vielleicht bei rumkommen. Oder gibt man den Leuten viel mehr Flexibilität, indem sie das viel stärker customizen können, dann aber natürlich auch mit dem Risiko, dass wenn man sich damit nicht intensivst auseinandersetzt, auch durchaus fehlerhafte Prompts dabei rauskommen, die vielleicht auf den ersten Blick okay aussehen, zum Schluss aber auch wirklich zu relevanten Fehlern führen können. Was auch so ein bisschen in die Richtung von dem ersten Punkt ging, den wir diskutiert haben, mit wie niedrigschwellig kann man sowas customizen. Hast du da eine Meinung zu?
Ja, eine ganz klare. Also ich würde es komplett offen lassen, weil das, wenn ich jetzt mal anschaue, wer sozusagen Large Language Models und mit welchen Möglichkeiten auch den Endconsumer oder auch in industriellen Bereichen zur Verfügung stellt, so ist es ja eher so, Risiko liegt eh bei uns. Deswegen ist es vielleicht eher so ein sowohl als auch. Also vielleicht kann man ein Modell anbieten as a Service, wo man genau diese Problematik mitmanagt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn es große universitäre Verbünde gibt, wo das Know-how auch vorliegt und die sagen, wir haben eh dieselbe Plattform, die wir nutzen, dass da ein paar Pfiffige dabei sind, mit denen man natürlich ständig auch im Austausch steht und die in der Lage sind, das auch selbst anzuwenden. Dieses Prüfen und dieses Kontrollieren und dieses Checken und der Validität der Themen, das haben wir ohnehin in jedem Bereich. Also es ist nichts Neues an der Stelle, aber selbstverständlich, wenn die Anforderung so ist, dass der Nutzer sagt, also Rika baut mir was und die Algorithmen, die da kommen, sind bulletproof, dann kann ich natürlich nicht reingreifen. Logisch, wenn das die Anforderung ist, dann wird es nicht anders gehen. Wenn ich aber selber mit rumspielen möchte, wie bei jedem Thema auch, wenn wir SAP mal nehmen als Beispiel und ich habe ABAP-Programmierer und sagt, SAP, bist du dem Bereich, das sind die Themen, die wir machen und wenn ihr selbst das macht, könnt ihr alles tun, aber das ist eure Verantwortung und deswegen schließt sich das für mich gar nicht aus, beide Wege zu gehen. Es gibt höchstmögliche Flexibilität und keiner kann sagen, naja, die lassen uns da nicht ran, weil damit haben wir ja wieder sozusagen diese großen monolithischen Probleme und ich glaube, das ist auch hilfreich, weil aus meiner Sicht ihr von dem Feedback oder von dem, was noch als Use Case generiert wird oder auch verändert wird, auch noch vielleicht nochmal andere Insights bekommt. Wichtig ist, dass ihr natürlich dennoch seht, was gibt es da an Use Cases? Was wird programmiert? Das wäre natürlich das Geben und Nehmen an der Stelle. Kann man auch vorstellen im Rahmen von Technologiepartnerschaften, wo man schaut, bevor Reputationsschaden entsteht oder ähnliches, dass man da noch so eine Art Doppelcheck hat. Aber diese Themen werden wir haben und auch die werden sich minimieren. Das ist für mich auch aus meiner Sicht so ein Learning aus den Large Language Models, die ich bisher auch selber bedient habe, wo ich auch schon das ein oder andere Mal auf die Nase gefallen bin und auch nachprüfen muss, ist die Quelle korrekt, ist die Aussage korrekt, und nicht den Thema nochmal in Frage zu stellen.
Ja. Zum Schluss ist es ja eigentlich auch bei KI das Spannende, dass dadurch, dass es nicht nur jetzt im Business-Kontext sich als Technologie etabliert, sondern auch so universell irgendwie in unser aller Leben Einzug hält, dass zwangsläufig jeder ja irgendwie auch Kontakt mit diesem also Thema von Prompts etc. hat. Und zum Schluss spielt da wahrscheinlich auch so AI-Education rein als Thema. Ist das was ihr aktiv angeht? Sozusagen irgendwie Kurse vielleicht zu Prompt Engineering oder irgendwie organisatorische sozusagen Strukturen, um das zu fördern?
Also wir haben jetzt gerade eine Umstrukturierung vor uns, wo wir eine Abteilung unseres Fachbereichs dafür vorsehen, das Thema Innovation zu treiben. Daran sehe ich das mit verortet. Natürlich geht es nicht ohne ständige Fort- und Weiterbildung, auch in diesem Bereich. Zurückzukommen, wie ich das selber irgendwie mache. Also ich könnte irgendwie bis vor 2-3 Monaten nicht wirklich ein vernünftiges Bild generieren in KI und habe mir mal selbst mal so ein paar Videos angeschaut und bin nie selber auf den Gedanken gekommen, die KI zu fragen, erstell mal einen geilen Prompt für die Erstellung eines geilen Bildes. Ja. Und das war so, sozusagen so ein Eye-Opener, wo ich mir dachte, oh Gott, wärst du selbst nicht drauf gekommen. Damit das natürlich super funktioniert, so gibt es natürlich schon Tipps und Tricks von anderen, wie man lernen kann, aber natürlich haben wir auch intern unsere eigenen Plattformen und natürlich muss man intern das Know-how dann auch eben bereitstellen, weil ich ja auch immer der Meinung bin, wenn wir die Möglichkeiten haben, unabhängig zu sein vom Hersteller oder von externem Know-how, sollten wir es tun. Es sei denn so speziell, dass wir vielleicht nur ein, zweimal benötigen, denn es ist eine andere Geschichte. Also daher ganz klares Ja.
Und jetzt entwickelt sich das Ganze ja auch rasant schnell weiter. Irgendwie gefühlt alle paar Monate, du hast gerade Bildgenerierung angesprochen, da kam ja mit Nano Banana von Google nochmal so ein riesiger Sprung. Wie sozusagen ist deine persönliche Strategie, sozusagen da irgendwie up to date zu bleiben?
Ich muss zugeben, es ist unglaublich schwierig. Ja, also zwischen der ganzen Kommunikation, die man jeden Tag führt, die über unterschiedlichste Kanäle geführt wird, wo ich dann auch mal überlege, wie kriege ich das für mich gechannelt, dann auch die Zeit zu finden, da up to date zu bleiben, ist schwierig. Das heißt, tatsächlich in der Sparte, wo ich das Thema Innovation sehe, da muss ich Menschen haben, die auch die Freiheit haben, sich mit den Themen zu beschäftigen. Das ist wieder ein Investitionsthema. Das ist das, wo es ein bisschen krankt, weil ich natürlich den Benefit nicht sofort als Return on Invest eben kapitalisieren kann, ja, und auch mitteilen kann, was das am Ende für das Budget oder für das erzielte Ergebnis eben bedeutet. Das macht es schwierig, aber es wird nur so funktionieren. Und das ist das Einzige, einen Überblick zu behalten und dann natürlich im Rahmen der, was sind unsere Top 3 Prios. Ansonsten werde ich überrannt. Natürlich kann ich an der Stelle noch shiften, wenn ich sehe, irgendwas wird sich ändern. Thema selbstfahrende Autos. Es gibt Autohersteller, da wundert man sich, warum jetzt sozusagen die Verkaufszahlen nach unten gehen. Ja, die haben einen ganz klaren Fokus gewechselt. Wir machen jetzt nur selbstfahrende Autos und sehen darin die Zukunft und deshalb konzentrieren die sich darauf. Und ähnlich wäre es bei uns im Gesundheitswesen auch, wenn wir sagen, also die eine Technologie, noch Speech Recognition, wenn das so wirklich so greift, dann können wir 2-3 andere Themen vielleicht auch fallen lassen. Das ist das Thema Dokumentation und Abrechnung, Codierung, alles, was damit dranhängt, zusammenhängt. Und das sind so die Dinge, da muss man flexibel bleiben, aber ansonsten genau in dem Fokus das Thema Innovation setzen. Ansonsten ist es zu breit gefächert und tatsächlich auch so viele Anbieter, die überall KI stehen haben und überall Lösungen präsentieren. Und wenn man denn dahinter schaut, dann ist das wie bei vielen Startups, dann ist das meist 2-3 Leute mit viel Know-how, aber noch nicht eben auf dem Level Senior, dass ich es tatsächlich zum Einsatz bringen kann. Und da immer die Entscheidung zu treffen, was macht jetzt für uns die nächsten 3 bis 5 Jahre Sinn? Wo investieren wir Zeit mit den Menschen und wo nicht? Das ist was, wo ich sage, da wünscht man sich eine KI für, die das für einen aussehen wird. Aber das ist in der Tat schwierig. Ja, auch noch keine Allgemeinlösung. Wir versuchen zunächst mal mit dem Ansatz und natürlich haben wir links und rechts immer auch Kollegen, die einem was zuschicken und sagen, hey, ich würde gerne das, ich würde gerne jenes. Und da gibt es auch wieder gute Themen. Wir hatten das in Braunschweig mit dem Bereich Innovationsportal gemacht wo wir tatsächlich eine Webseite erstellt haben, wo sich jeder dann melden konnte und sagen könnte, das ist das, was bei uns innovativ ist, das ist das, was ihr braucht, warum ihr es braucht. Und dann haben wir das bewertet anhand von einer Matrix und haben uns dann eben zurückgemeldet oder eben auch nicht. Das war aber rein extern und jetzt werden wir das verlagern und sozusagen unsere Trüffelschweine intern auf diesen Markt loslassen, der unglaublich groß ist. Und wo es ja auch, sag ich mal, keine Ländergrenzen mehr gibt und auch keine sprachlichen Barrieren mehr gibt. Und das macht es unglaublich schwer. Und deshalb brauchen wir da die Jungs, die das machen. Aber es ist zusätzlicher Aufwand, den wir momentan erstmal haben, bevor wir irgendwann die Früchte ernten können.
Ja. Vielleicht wäre das ja tatsächlich eine Idee für den nächsten KI-Agenten.
Das Trüffelschweinagent, der Trüffelschweinagent, ja.
Tatsächlich ist das auch was ich ganz oft höre von den verschiedensten Kliniken, dass mittlerweile irgendwie jeden Tag, ich sag's mal salopp, jemand ankommt, ich mache irgendwas mit KI. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, es ist mit KI relativ leicht, manchmal wirklich magisch aussehende Prototypen zu bauen, die dann aber in der Praxis vielleicht doch noch nicht ganz so praktikabel sind. Und das ist sicherlich eine Kernchallenge, sich da irgendwie durchzumanövrieren und genau diesen Prozess zu bauen, den du gerade beschrieben hast.
Ja. Absolut, kann ich nur bestätigen. Macht es schwer, weil man will natürlich keinen vor den Kopf stoßen zwischen den 100 Mails am Tag. Wenn da 3 bis 5 dort reinschwirren, ist ja so, kann ja auch eine Chance sein, die man vergehen lässt. Deshalb muss der Fokus auch da sein, dass man sagt, man schaut sich das an, bringt das was und das ist sehr schwer zu bewerten.
Ja.
Insbesondere im frühen Stadium, wo man nur die Idee bewertet. Ich meine, du weißt das besser als ich. Du warst die Firma Recare von Anfang an. Ich war auch 6 Jahre selbstständig und weiß auch, wie schwer das ist an der Stelle. Aber es ist genau diese Thematik. Viele gute Ideen, aber ehe die zum Fliegen kommen, braucht es eben viele andere Bausteine eben auch. Da reicht die gute Idee meist nicht aus und da reicht auch meistens nicht ein Kunde aus.
Ja.
Und man sieht auch bei einem KISS-Hersteller, der jetzt auch neuer Markt ist, wie schwer das ist, obwohl der innovative Charakter aus meiner Sicht sehr hoch ist und sehr gute Ansätze gefahren werden. Aber das ist das, was wir mehr bräuchten, mit auch entsprechenden Risikokapital, was gegeben wird. Und das ist in der Tat kein einfacher Weg.
Ja. Jetzt haben wir oder sind wir schon ganz tief eingestiegen in das KI-Thema und haben über viele Ideen gesprochen, viele Angebote aus eurer Strategie heraus. Was sind denn so die Kern-KI-Themen, die für dich die Priorität haben in den nächsten Monaten und Jahren?
Also definitiv das Thema Speech Recognition in sämtlichen Umfeldern, sei es im Patientenumfeld, wie ich brauche A, B, C, sodass das übersetzt wird und entsprechend mit Priorisierung einer Pflegekraft oder einem Roboter dann eben mitgeteilt wird, der eben das Glas Wasser bringt, was vielleicht nicht ganz so dringend ist wie irgendwas anderes, wenn Schmerzen oder so auftreten. Denn tatsächlich das Ganze, die ganze Patientenaufnahme, die ganze Patient Journey, also sprich Patientensteuerung, Bettensteuerung, das sind Themen, die uns ja auch in Braunschweig schon bewegt haben. Jetzt mal egal, welches Tool das ist. Das ist das, wo sicherlich viel Potenzial schlummert und auch wo in den Leistungsstellen, sag ich mal, ist ja so, ist noch viel Wartezeit eben enthalten ist. Ja, Prozessmanagement-Tools, die dann KI-gestützt unterstützen, wie Celonis in der Historie, um eins zu nennen für den Markt. Da gibt es natürlich viele andere Möglichkeiten auch. Das sind so Themen, die uns helfen zu sehen, wo bestehen Verbesserungen im derzeitigen Prozess und idealerweise die Ressourcen so intelligent zu steuern, dass sie am richtigen Zeit, am richtigen Platz sind.
Wenn wir jetzt über Beispiel Speech Recognition, Ambient Listening sprechen, da gibt es ja aus den USA sehr tolle Studien, dass wenn das Ganze gut mit dem Primärsystem integriert ist, man zum Teil 12-18% wirklich weniger Dokumentationsaufwand messbar, neutral, peer-reviewed bei Ärzten und Ärztinnen erzielen kann. Jetzt habe ich sozusagen aus den letzten Jahren immer noch die Krankenhausgeschäftsführer im Ohr. Ist schön, wenn ich Zeit spare. Ich habe aber so wenig Geld, dass ich tatsächlich auch einen Cashflow-Vorteil generieren muss. Und Personaleinsparung ist immer so ein unliebsames Thema. Wo siehst du sozusagen da den echten Return on Invest, den Kliniken fahren können? Sind das Einsparungen von Überstunden, von irgendwie Honorarkräften, die on top kommen? Oder amortisiert sich das wirklich einfach dadurch, dass man vielleicht weniger Personalfluktuationen und Co. hat?
Das ist die Frage, wie man das Ziel definiert. Wenn man natürlich sagt, es geht um den betriebswirtschaftlichen Outcome, dann wird es in erster Linie mal schwierig, das Ganze runterzubrechen. Wenn ich aber persönlich sage, es führt zu einer besseren Behandlung des Patienten, besser als jetzt, heißt also weniger Doppelbehandlung, kürzere Liegezeiten etc. pp., dann ist das was, auf das auf jeden Fall einzahlt. Aber dann haben wir wieder das typische Marketing-Management-Problem. Alle sagen, ich brauche kein Marketing. Ja, wozu brauche ich denn? Und woran mache ich fest, wie viel das zurückspielt? So ähnlich weich ist das da momentan auch noch an der Stelle. Bin kein Freund davon zu sagen, diese 12-17% der Einsparungen, das nehmen wir an VK weg, weil ich sehr wohl weiß, dass Ärzte nicht mehr die Zeit am Patienten verbringen können, die es eigentlich not tut. Wenn ich jetzt mal im ambulanten Bereich gucke, wo auch meine Frau tätig ist, Durchlaufzeiten da habe von irgendwie 200, 300 Patienten in sag ich mal, in der allgemeinen Medizin, wo ich weiß, das sind maximal 3 Minuten, dann frage ich mich, wie gut kann Qualität in der Zeit noch sein? Also das ist dann schon schwierig. Und ich glaube, wir täten gut daran, die gewonnenen Ressourcen in zeitlichen Anteilen nicht als Einsparung zu sehen, sondern als Qualitätsverbesserung. Um dann hinten raus wird sich das lohnen. Aber es ist kein Quick-Win. Und das ist die Frage, welche Strategie natürlich der Kaufmann da verfolgt und ob er das auch argumentativ gegenüber Gesellschaftern oder dann eben auch entsprechend artikulieren und auch durchbringen kann, ob das Verständnis das gleiche ist. Das kann sehr unterschiedlich sein.
Ja. Ich finde, an dem Punkt kommt man eigentlich immer zwangsläufig bis hin zu einer politischen Debatte. Ich glaube, Nina Wagen hatte jetzt ja gerade vor, ich glaube, es war sogar gestern, gell, nochmal so ein paar neue Reformansätze veröffentlicht, die jetzt in Q1 noch umgesetzt werden wollen. Und ich habe mir so durchgelesen, die Liste, und dachte mir, das ist wieder der klassische deutsche Versuch, jetzt mit mehr Gesetzen bestimmte Ziele zu erzwingen. Wenn wir jetzt nochmal zu dem Problem, was wir gerade besprochen haben, zurückkommen. Eigentlich ja ganz klar ist, man bräuchte einfach einen Anreiz dafür, Qualität abzuliefern und das effizient. Und das ist irgendwie genau das, woran es mangelt, oder?
Ich stimme dir dazu. Ich würde sogar noch ein Stück weitergehen, wenn ich das Thema KI, Robotik und alles das, was ich habe und in welcher rasanten Geschwindigkeit sich das entwickelt, einfach nochmal auf die Zukunft hineinschaue und sage, welches Vergütungsmodell könnte denn da noch greifen, denn auf keinen Fall ein fallbezogenes. Da bin ich also total von überzeugt, schon auch jetzt nicht. Patient-related Outcome, okay, kann eine Möglichkeit sein, aber es geht eher in den Bereich des Prädiktiven. Sprich, mit den Möglichkeiten, die ich habe, ob das jetzt in dem Bereich Genom ist, aber wenn ich die Daten eben miteinander nehme und sage, okay, wie wahrscheinlich ist es denn, wenn ich den digitalen Zwilling eben habe, dass der an Krankheit A, B und C erkrankt oder wenn er schon krank ist, welche Behandlungsmethode die beste ist und das durchsimuliere, habe ich völlig andere Ansatzpunkte und muss es auch völlig anders honorieren bei der Thematik. Und wir kommen eigentlich dahin, dass ich schon die Verhinderung, dass er diese Krankheit bekommt, ja irgendwie in eine bezahlbare Situation bringen muss und gleichzeitig das Thema Qualität viel höhere Sprünge machen kann. Und deswegen bin ich da völlig bei dir. Denn komplett von dem Fallpauschalen wegzugehen, das war damals in der Situation sicherlich ein Anreiz, wo man gesagt hat, man versucht es, man probiert es, aber die Komplexität, die das mittlerweile bekommen hat, das kann man doch keinen Normalsterblichen auf der Straße erklären. Ja, wie Abrechnungen erfolgen und warum ein MDK prüfen muss und nicht prüfen muss und was da alles mit dranhängt. Das ist für mich ist das, habe jetzt irgendwie 2 Studiengänge hinter mir und denke mir, ich bin da irgendwie unterbemittelt, weil ich das selbst dann nicht verstehe, wenn mir das jemand erklärt aus dem Bereich Codierung, aus dem Bereich Controlling, aus dem Bereich Finanzen, wo ich sage, das ist nicht mehr nachvollziehbar. Es ist auch nicht mehr gut, so viel Aufwand dort reinzustecken. Ja. Und die Anreize sind nicht mehr die richtigen zu der heutigen Zeit.
Ich glaube, die Komplexität des Gesundheitssystems insgesamt ist tatsächlich auch ein Problem in sich selbst, weil auch auf der politischen Ebene ja niemand mehr so richtig das Ganze überblicken kann.
Bin ich bei dir. Jeder kennt das Wimmelbild der irgendwie über 400 Stakeholder im Gesundheitswesen, wo ich mir immer frage, wenn man da mal fair drauf guckt, was machen wir? Und wenn man das jetzt mal runterbricht, weil es immer einfach auf andere zu schauen, wenn man da mal schaut, wie viele Kliniken in welchen Größen, wie stark nebeneinander, miteinander oder kooperieren und nicht kooperieren. Und dann ist es ja meist immer ein Thema der Verwaltung, zu sagen, dann gibt es halt nur noch ein CIO. Und wenn man dann nicht so weit ist, im Geiste zu sagen, dann ist es so, aber für das große Ganze bin ich bereit, diesen Weg zu gehen, dann haben wir ein Problem. Und das ist auch ein Stück weit das Problem. Ja, weil ich glaube, da würde mehr passieren. Aber ich kann das auch aus Sicht derjenigen verstehen, die natürlich sagen, ja, dann geht es ja dann um meinen Arbeitsplatz. Ne, dann finde ich das doch besser, wenn die Kliniken einzeln bleiben. Das ist, glaube ich, große Chancen, die wir da für die Allgemeinheit vergeben. Ja, aber ist politisch ein Thema, ist auch für jeden selbst ein Thema. Da muss jeder in sich reinhorchen. Mir persönlich mir persönlich ist Wurst, gibt genug zu tun, ja. Und der Titel ist da eher zweitrangig, aber da haben wir im Gesundheitswesen, das ist das Schöne, noch eine Menge, die wir bewegen können. Trotz der ganzen widrigen Verhältnisse bieten sich aus meiner Sicht da Riesenchancen und das ist auch der Punkt, warum ich da in dem Gesundheitsbereich geblieben bin oder bleibe, so rum.
Ich habe nochmal ein schwieriges Thema zum Schluss. Und zwar würde ich mit dir gerne nochmal kurz über das ganze Thema Telematik-Infrastruktur sprechen, ja, was dich ja in deiner Rolle als CIO ja, oder auch im Kern sozusagen mitbetrifft. Jetzt haben wir die Situation, das ganze TI-Konzept ist relativ alt und befinden uns gerade in einem Zeitpunkt, wo nochmal sozusagen die Technologie sich umso mehr beschleunigt und verändert. Wie schaust du gerade auf die Zukunftssicherheit von dem ganzen Projekt? Was ich mich immer frage, ist nämlich, okay, wir haben jetzt vielleicht dann bald Ende-zu-Ende verschlüsselte E-Mail, aber wenn Agenten auf einmal miteinander sprechen, braucht man das dann überhaupt noch?
Das ist in der Tat eine schwierige Frage, Mensch, der Rest war so einfach. ist mega komplex, weil da schlagen in meiner Brust zwei Herzen. Ich glaube, einerseits ist das Konzept und das Konstrukt, wie es gedacht wird, eine elektronische Gesundheitsakte zu haben, über jeden Patienten erstmal ein löbliches. Das zeigen ja auch andere Länder, die sie im Weg gegangen sind, dass es funktioniert. Aber die anderen Länder haben es anders gemacht. Ein großes Thema ist Vertrauen in Technologie, Vertrauen auch in die Datenhoheit etc. pp. Und gleichzeitig erlebe ich viel schon aus dem Bereich KZG und auch Telematik, wo ich mir denke, wir machen Dinge einfach doppelt und dreifach. Nur mal ein Beispiel. Patientenportal, super komplexes Thema. Gibt es kaum was die Anforderungen so eins zu eins komplett easy umsetzt. Riesenaufwände, die da betrieben werden. Letztendlich hat dann der Patient auch die Möglichkeit, seine Daten dort reinzulegen, genauso auch wie in der Telematik-Infrastruktur und irgendwie muss ich das Ganze wieder zusammenführen. Schon irgendwie nicht schön. Zweite Thematik ist, die Einbindung in die derzeitigen KISS-Systeme ist eine Vollkatastrophe. Man muss das ganz klar sagen, mir geht es da auch nicht darum, wer ist schuld. Ja, es ist einfach ein Riesenaufwand, das zu implementieren, zu pflegen, 30 Mausklicks zu machen, dann irgendwie trotzdem noch nicht so schön zu haben. Dann habe ich noch nebenbei KIM, wo ich dann wieder ein Sondertool habe, wo ich wieder irgendwas verschicke. Also auch diese Übersicht zu behalten, ja, die, wenn ich mal nach einem amerikanischen Anbieter gucke, der jetzt aus dem Bereich Kollaboration geht, ja, da habe ich genau ein Tool und kann sagen, Mensch, mit dem Max hatte ich doch letztes Jahr ein Gespräch, ich weiß nicht mehr wann, guck doch mal schnell nach, ja, und dann sucht er mir das raus, dann habe ich das da. Es ist halt ähnlich wie mit den KISS-Systemen, die Technologie dahinter ist uralt, überhaupt nicht adaptionsfähig. Es hat einfach zu lange gedauert in der Umsetzung. Darum war es damals der Standard, den man eben hatte. Und man muss es an der Stelle auch aus meiner Sicht nochmal neu denken. Ich glaube schon, dass es eine Zukunft hat, aber wir müssen es nochmal anders gestalten. Ja, und ich halte es schon für einen Vorteil, dass es diesen Gedanken gibt. Man muss sich aber von anderen Lösungen trennen. So eine Beispiele von Politikern, auch wenn ich mich da jetzt unbeliebt mache, aber die dann auf einmal dastehen und sagen, ja, ich bin eher dafür, dass wir Termine jetzt global vergeben und wir stellen dafür ein Tool zur Verfügung. Dann denke ich mir wieder, wie soll das jetzt funktionieren? Wir haben ein Patientenportal, wir haben Telematikinfrastruktur, wir haben jetzt noch ein Tool, was Terminierung machen soll. Das ist halt sehr unausgegoren. Es macht Sinn, diese Gedanken nochmal zu sammeln und zu sagen, auch hier, was priorisieren wir wirklich? Und wir haben ja eine Möglichkeit zu priorisieren, der Telematikinfrastrukturzug. Da sind ja wesentliche Themen dabei. Ich nehme mal ein wirklich wichtiges Thema, unabhängig der elektronischen Patientenakte ist, Forschung, Lehre, die Daten zur Verfügung zu stellen. Ist für mich einer der größten Mehrwerte, wo ich sage, das ist die Behandlung, ja, das ist das eine, aber das kriege ich irgendwie auch noch ohnehin. Aber diese Daten zur Verfügung zu stellen und von diesen Daten zu partizipieren, um neue Behandlungsmöglichkeiten zu erstellen, das ist doch für mich der Mehrwert, der gegeben werden muss. Und gleichzeitig die Möglichkeit, auch meinen digitalen Zwilling dort zu hinterlegen, um Dinge einfach dann zukünftig durchspielen zu können, anhand von mir geht's schlecht oder idealerweise mir geht's noch gar nicht schlecht und ich gucke mal, was so mein Lebensstil, den ich jetzt so habe mit 3 Cuba Libre am Vormittag und 5 am Nachmittag, ob das zu irgendwas führen könnte mit der Historie meiner Eltern oder insbesondere beim Thema Krebs oder seltene Erkrankungen oder. Ja. Also hochkomplex, zusammengefasst, Idee gut, Technologie schwierig. Und die vielen verschiedenen anderen Plattformen, die man da hat, da muss man dann wirklich nochmal gucken, was muss sein, was muss nicht sein und wo kann man das Ganze nochmal fokussiert weitertreiben.
Du hattest gerade nochmal das Patientenportal angesprochen. Mhm. Davor haben wir darüber gesprochen, wie vielleicht Voice-KI-Agenten sozusagen mit den Patienten sprechen, die Aufnahme machen etc. Meinst du, das KZG-Patientenportal ist überholt?
Ja. Ist nicht nur überholt, ich habe jetzt ja immer noch Probleme. Wir sind jetzt nochmal in Ausschreibung drin. Einfach durch die Thematik, dass durch die Migration der neuen Kliniken, die wir dazu gewonnen haben, dort einfach noch KZG-Gelder liegen, die wir in dem Part umsetzen müssen. Und es ist alles bruchstückhaft, was dort eben ist. Nicht, dass die Anbieter das schlecht machen, das gar nicht, aber der Gedanke des Patientenportals, das war netter, aber ich mache da auch da mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt für meinen Sohn irgendwie einen Augentermin suche irgendwo, dann gebe ich das in Google ein und das Erste, was ich kriege, sind irgendwie 5000 Einträge, die wo kein einziges Patientenportal hintersteht, sondern wo irgendwie eine Terminierungssituation davor steht, die mir dann sagt, kannst einen Termin machen hier oder da, aber nichts von der Klinik. Das sind so die kleinen alltäglichen Probleme. Und das andere ist, alles, was dort damit eingebracht wird, ist eigentlich aus meiner Sicht wieder eine Thematik, wo ich sage, das würde ich gerne woanders einbringen, die Ressourcen. Also ich halte es für nicht notwendig, das Patientenportal zu nehmen. Wenn wir uns die Nutzungszahlen auch mal angucken, ist es auch wieder so ein Thema, wo ich sage, wie viel Geld investiere ich in welches Produkt und das auch weiter zu pflegen. Ich glaube, das ist einfach überholt. Die Idee damals, die war gut, diesen Fokus zu lenken. Das jetzt mit Malus zu belegen, halte ich für keine gute Idee, weil das zwingt uns dazu, Fördergelder zu nehmen, die eigentlich woanders besser aufgehoben wären. Und da fehlt mir, wenn ich einen Wunsch hätte an der Politik, jetzt tatsächlich die Möglichkeit, ein Stück weit variabler umzugehen. Das ist jetzt Kritik, das ist aber auch nicht böse gemeint. Das ist einfach auch zeitlich so. Wir sind wieder 5 Jahre weiter und Dinge bewegen sich jetzt einfach viel, viel schneller. Und die Reflexion darüber, was dort getan wurde, nun haben wir auch einen Politikwechsel dann noch gehabt dazwischen, das macht das Ganze natürlich nicht einfacher, aber es ist absurd, Geld in die Hand zu nehmen für etwas, wo ich jetzt schon sage, Mensch, was bringt das jetzt für einen Mehrwert?
Ja. Für mich ist das auch ein Beispiel, sozusagen wie einfach ein falsches Bild von Softwareentwicklung in der Politik herrscht, nämlich die Tatsache, dass man sich irgendwas vorstellt und dann wird das umgesetzt und es funktioniert. Mhm. Zum Schluss ist das Patientenportal, so wie es im KZG definiert wurde, ja eine gesetzliche Anforderung, die nicht aus der praktischen Iteration erfolgt ist. Und wenn man in dem Bereich unterwegs ist, dann lernt man ja ganz schnell, gerade in dem komplexen klinischen Setting, wo alles heterogen ist, alles komplex und die Prozesse auch von außen zum Teil ja sehr schwer einsehbar sind, muss man einfach probieren, iterieren, lernen, weiterentwickeln, um Probleme wirklich zu lösen. Mhm. Und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass dieses Verständnis vielleicht in zukünftige Gesetzgebung da mehr Einklang findet.
Ich muss sagen, dieses Verständnis zu Zeiten von KZG fand ich war gut durch den Innovation Hub, der dort eben in Berlin gesessen hat. Ich fand, das war damals von der Politik ein kluger Schachzug, dort wirklich Leute aus der Praxis reinzunehmen. Ja. Dass das sofort abgeschafft wurde mit der Änderung oder beziehungsweise mit dem Politikwechsel, fand ich persönlich schade, weil dort saßen die Experten unter Debattinen in der Führung und im Gesundheitsministerium, wo ich sage, das war schon mal ein guter erster Schritt. Und ich glaube schon, dass es uns gut getan hätte, mit solcher Expertengruppe weiterzuarbeiten, die jetzt nicht mehr da ist. So haben wir sozusagen die Referenten auch da, gar nicht despektierlich gemeint, die dann entsprechend beraten. Aber ich kenne jetzt auch keinen, der da jetzt 30, 40 Jahre Krankenhauserfahrung hat und dort unterschiedliche Sichtweisen auch noch mit einbringen könnte. Und deswegen ist es eben gerade so, wie es ist. Und dennoch gibt es Riesenchancen auch mit der Situation, die wir jetzt haben.
Genau. Ich glaube, das ist eigentlich vielleicht so das positive Takeaway zum Schluss. At the end of the day müssen wir arbeiten mit dem, was da ist, gell? Und trotzdem ist es eine Zeit, dadurch, dass sich technologisch so viele neue Möglichkeiten auftun, wo man ganz viele Probleme eigentlich lösen kann auf eine Art und Weise, die jetzt viel einfacher ist, als wie das vor 5 Jahren der Fall gewesen wäre.
Absolut d'accord. Nichts hinzuzufügen.
Wolf, dann sind das doch tolle Worte zum Schluss. Ganz lieben Dank, dass du hier warst. Hat mich sehr gefreut. Und dann wünsche ich dir alles Gute und bis ganz bald hoffentlich.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja. Bis dann.
Danke sehr.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat dir die Episode gefallen? Dann kannst du dich jetzt schon auf die kommende Episode in 2 Wochen freuen. Bis bald.